Das Leben wird also zu einer himmlischen Melodie, wie Axel Kühner sagt, wenn Jesus Christus die Orgel in meinem Leben spielt. Ein prägnantes Bild, ne? Ja, wunderschön. Aber ist das Leben der Christen immer so? Eine himmlische Melodie? Ich bringe mal so ein paar Beispiele aus, also die Beispiele, die ich erlebt habe. Ein Unternehmer, überzeugt von Jesus Christus, musste Insolvenz anmelden. Es hat Unregelmäßigkeiten bei einer führenden Kraft in seinem Unternehmen gegeben, die hat er nicht gleich geblickt. Und auf einmal sperrten die Banken die Kredite und es setzte sich eine Spirale in Gang und es stand am Schluss die Insolvenz. Himmlische Melodie. Eine Jugendliche, anderes Beispiel, war Christ geworden. Ungefähr 2 Jahre später merkte man, es gibt Veränderungen drin. Was war los? Die Schüler in ihrer Schule hatten eine Mobbing-Attacke gestartet. Und die war echt, als ich da reinguckte, unter aller Kanone. Und dieses junge Mädchen, das war so psychisch fertig. Himmlische Melodie. In unserem Bekanntenkreis hat vor vielen Jahren eine junge Christin einen Mann geheiratet, der war kein Christ. Und über viele Jahre haben dann andere darum gebetet, dass dieser Mann Christ würde. 20 Jahre vielleicht. Und dann war das so, der Mann wurde Christ. Schön. Gleich im Jahr, paar Monate, die junge Frau verliebte sich in einen anderen Mann, den fand den attraktiver. Und die verließ die Ehe. Jetzt kommt nicht die Frau alleine in die Gemeinde, jetzt kommt der Mann alleine in die Gemeinde. Himmlische Melodie. Oder nehmen wir die Ereignisse in dieser Woche. Terror in Spanien, Finnland. Unter den Toten und Verletzten werden bestimmt auch Christen sein. Was sollen die Angehörigen sagen? Himmlische Melodie. Letztes Beispiel. Am letzten Mittwoch erhielt ich die Nachricht, dass Tim Hallstein, der Sohn von Günther Hallstein, also beides ja Kollegen auch von mir, im Alter von 33 Jahren, im letzten Jahr geheiratet, beim Aufbau eines christlichen Festivals tödlich verunglückt ist. Tja, wenn ich mich in die Lage der Familie versetze, da klingen nicht nur himmlische Melodien, oder? Da klingt doch auch noch was anderes. Nein. Leben als Christ heißt nicht, das Leben läuft glatt oder es läuft von einem Fest zum anderen. Da gibt es wirklich richtige Nackenschläge im Leben eines Christen, wie womöglich in jedem anderen Leben auch. Und dann kommt noch dazu, das muss man auch sagen, gelegentlich bedeutet, als Christ zu leben, bedeutet es sogar noch, herausgeforderter zu sein. Da ist Ehrlichkeit gefragt, wo andere vielleicht anders gehen würden. Und nicht nur, aber auch im beruflichen Kontext kostet das unter Umständen Ehrlichkeit. Da ist Liebe gefragt, die den Egoismus überwindet. Das, finde ich, ist manchmal äußerst herausfordernd in unserer Ellenbogengesellschaft. Oder sich etwas sagen, sich korrigieren lassen. Oder anderen vergeben zu können. So wie Christus uns vergeben hat. Nur mal so ein paar christliche Werte benannt. Für die steht das Wort Gottes. Und ist es nicht so? Das hat man nicht so einfach. Da legt man nicht den Schalter um und auf einmal ist alles anders und alles ist da drin. Sondern das ist ganz schön, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, das ist ganz schön harte Arbeit im Leben eines Christen, um wirklich an das Ziel eines Lebens als Christen auch zu erreichen. Und das Ziel eines Lebens als Christ ist mehr, als für 2 Jahre in Gottesdiensten Lobpreislieder zu singen. Das Ziel ist mehr als ein Ja für Gott, als FSJler oder irgendetwas zu machen. Das Ziel, das der Hebräerbriefschreiber meint, lautet, am Ende meines Lebens hier auf dieser Erde bei Gott in seiner Herrlichkeit auch anzukommen. Nicht nur auf dem Weg zu sein, sondern anzukommen. Das, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, an Christen gerichtet, das, liebe Leute, ist ein Kampf. Ich lese uns mal den Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Die ersten drei Verse. Dort schreibt er: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen wir auch, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick aufrichten auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Luther-Übersetzung, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wer das noch im Blick hat. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von den sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles getragen. Ertragen. Und wenn ihr euch das so vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Hebräer, Kapitel 12. Als Christ zu leben, wird hier mit einem Kampf verglichen. Einen Kampf, den es zu bestehen gilt. Das muss man erstmal sacken lassen. Das ist schwere Kost. Aber in der Vorbereitung empfand ich das auch so, das ist auch ein Zeichen der Ehrlichkeit des Wortes Gottes uns gegenüber. Also stellen wir uns mal ein Bild von dem Kampf, von dem Wettkampf. Ich dachte so, beim Wettkampf, da gibt es Grundregeln und unterstützende Elemente. Im Bibeltext habe ich beides gefunden, was sich so beschreiben lässt. Ich beginne mal mit Grundregeln. Die erste aus diesem Bibeltext würde ich herausnehmen: Behalte das Ziel, behalte Christus zentral im Blick. In den letzten Wochen fanden ja in London Weltmeisterschaften der Leichtathletik statt. Ich nehme an, viele haben das auch, das eine oder andere gesehen, ging mir auch so. Dort war es unter anderem, gab es auch einen Hindernislauf. Hindernisläufer waren zu beobachten und die waren ganz konzentriert, fixiert. Aber sie hatten nicht nur das nächste Hindernis im Blick, sondern darüber hinaus auch das Ziel, an das sie kommen wollten, das Ziel ihres Laufes. Im Bibeltext, wenn ich das übertrage, heißt es dazu, in Vers 2 oder Vers 3, unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Den Blick auf ihn richten, fokussieren. Oder in Vers 3, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Dieser Jesus Christus, er hat durch den Heiligen Geist den rettenden Glauben, wenn du Christ bist, in deinem Leben entstehen lassen. Er führt dein und mein Leben so, dass wir zum Ziel kommen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten bei allen Windungen des Lebens, die uns vor Augen stehen. Und um auf das Eingangsbild von Axel Kühner hier nochmal auch aufzugreifen, diesen Jesus im Blick zu behalten in meinem Leben, das ist so etwas wie diese himmlische Melodie, die auch im Leid und in der Not noch erklingt. Gäbe es doch Gott, dass wir sie hören mögen. Als Kirchengeschichtler kommt mir dann ein Lied von Paul Gerhardt in den Sinn. der einige seiner Kinder zu Grabe getragen hat. Und er dichtet dann im Blick auf Christus: In dir ist Freude trotz allem Leide. Ja, das dockt so an das Meer, was kein Mensch geben kann, aber das Meer zu haben, eben diese himmlische Melodie, diesen Zugang zu Gott selbst. Aber wie sieht das denn bitte aus, Christus im Blick behalten? Werden wir doch mal konkreter. Oh, hier wackelt es, ne? Lies in der Bibel dem Wort Gottes. Mein erster Punkt dazu, zur Grundregel, das heißt Christus im Blick behalten. Lies in der Bibel dem Wort Gottes. Warum? Die Bibel ist sowas wie Gottes Rede. Man könnte auch sagen, Gottes Denken. Und dann ist das die Einladung, mach dich als Christ mit der Denke Gottes vertraut. Dann kannst du ihn kennenlernen. Mach dich mit seiner Denke vertraut. Und hier hat jeder Christ Eigenverantwortung. Die kann man nicht abschieben auf andere. Da ist nicht der Ehepartner für Schuld zuständig, da ist nicht die Gemeinde für zuständig oder die Mama und Papa für zuständig. Nein, hier bin ich selbst verantwortlich. Mach dich mit Gottes Denke vertraut. Lies in der Bibel. Und dann passiert etwas. Sich mit dieser Denke Gottes vertraut zu machen, das bedeutet gleichzeitig, sich zu fragen, wie Christus denn mein bisheriges Verständnis von Dingen vielleicht sieht, wie er das angeht, wie er das verändern möchte, vertiefen vielleicht oder erweitern. Vielleicht hat Gott in manchen für uns fraglich erscheinenden Entwicklungen etwas im Blick, was ohne bestimmte Umstände auch nicht zu erreichen wäre. Aber wir haben uns so auf die Umstände oder das Beispiel von dem Hindernislauf, von den Hindernisläufern, so auf das nächste Hindernis fixiert, dass wir das Ziel gar nicht mehr sehen können. Dass wir gar nicht mehr wahrnehmen können, zu was Gott das denn eigentlich gebrauchen könnte oder möchte sogar. Also, mach dich mit der Denke Gottes vertraut. Tausch dich auch mit anderen darüber aus. Und das Zweite, schau dir das Leben Jesu hier auf dieser Erde doch bewusst mal an. Mir ist davon aufgefallen, es gibt ein Evangelium, das beginnt gleich zu Anfang mit einer großen Feier, auf der Jesus mittendrin ist. Ich weiß, das passt immer nicht allen. Der Wein war ausgegangen auf dieser großen Hochzeitsfeier und Jesus macht erstmal über den Daumen gepeilt 500, 600 Liter Wein. Der hat gefeiert. Ich glaube nicht, dass er die alle trinken wollte. Da waren viele Gäste da, ja, aber so wird Jesus auch erlebt. Er hat gefeiert und das wird uns in der Bibel berichtet. Aber ihm begegnen auch Anfeindungen. Er wurde ausgelacht. Er wurde verraten. Einmal wird uns sogar berichtet, wie Jesus vor Enttäuschung über Menschen geweint hat. Haben Sie einen Blick? Da sitzt Gott da und weint. Da sitzt Gott da und weint, weil er die bittere Enttäuschung über Menschen so tief in sein Herz hineinlässt. Und ungefähr sagt er damals: Ich habe es mit aller Leidenschaft probiert und ihr habt nicht gewollt. Das gehört auch zu einem Leben als Christen, so wie es zum Leben von Christus gehört. Bittere Enttäuschung. Etwas gerne machen zu wollen für den anderen, etwas Gutes, aber es geht nicht, es kommt nicht an. Hängen bleiben davor. Und in solchen Zeiten Christus selbst im Blick zu behalten, das ist äußerst lehrreich. Erste Grundregel, behalte das Ziel, behalte Christus im Blick. Eine zweite, leg ab, was dich unnötig belastet. Ja, es ist im Hebräerbrief, Vers 1, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Für den Wettlauf auch irgendwie naheliegend, ne? Also mit Rucksack läuft man höchstens bei der Bundeswehr früher. Aber ein Normaler läuft nicht mit Rucksack. Im griechischen Text ist auch hier nicht im Zusammenhang von Sünde die Rede, was hier gemeint ist. Es sind andere unnötig belastende Faktoren angesprochen. Es ist hier die Frage nach der Gewichtung in meinem Leben. Die Frage nach dem zu viel. Das können beispielsweise Hobbys sein, die in einem Leben derart Raum eingreifen, dass so gut Hobbys auch sind, aber sie so eine Dominanz haben, dass sie so bestimmend sind für mein Leben. Das gilt auch für Fitnessstudios, das gilt für Sixpacks und Muskelpakete und Muskelpräparate. Mal so ein Beispiel. Da kann man sich richtig fixieren drauf. Das kann zu einer Sucht werden. Andersherum auch. Dann führt es zu Bulimie oder so, ne? Ja. Um auf das biblische Bild zurückzukommen von dem Wettkampf. Fressgelage waren damals, das hat man so gemacht. Das ging ganz ausführlich. Die Römer hatten da ein eigenes Option, so wie sie das machten, führe ich jetzt mal nicht aus, aber das war eine ausgiebige Sache. Fressgelage und Alkoholexzesse sind nichts für Leute, die im Wettlauf sind, im Wettkampf sind. Die belasten. Die machen einen unfähig. Das war damals nicht anders als heute. Und ich glaube, ich muss das gar nicht noch weiter ausführen. Denn du spürst es selbst, wenn Gottes Geist dich da anspricht. Jetzt. Ja. Vielleicht müsste man heute auch noch anderes hinzufügen. Zusammenhänge benennen, die heute aktueller sind. Soziale Medien zum Beispiel. Hey du, es ist tatsächlich möglich. Du kannst ein paar Tage ohne WhatsApp leben und ohne Twitter. Ja, sogar ohne Handy, habe ich gehört, soll es möglich sein. Und wenn du meinst, du hast dann nachher Freunde verloren, ehrlicherweise, das waren vorher auch keine Freunde. Ob die Kontakte sich gelohnt haben? Nein. Dritte und letzte Grundregel. Achte auf die süßliche Verführung der Sünde. Hebräerbrief, da heißt es, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und, so heißt es dann im Griechischen, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Lesen wir genau. Die Sünde nimmt uns leicht gefangen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der redet nicht von die oder von euch. Er bezieht sich selbst mit ein, als auch ihn, der gestandener Christ ist. Er sagt, sie nimmt uns leicht gefangen. Also mir hilft diese Ehrlichkeit. Mir hilft diese Ehrlichkeit, um mir auch selbst eingestehen zu können und eher eingestehen zu können. Lothar, die nimmt auch dich gefangen, leicht gefangen. Und ich habe nochmals gemerkt, wie wichtig es ist, Abstand zu halten, eben zu trennen. Und trennen markiert ja etwas Scharfes, nicht so was Seichtes, eine Distanzierung. Also mir liegt es fern, andere Menschen zu verurteilen, weil ich mich selbst an der Nase fassen kann. Aber sich von der Sünde trennen zu wollen, das gehört sozusagen zur Grundregel eines Christen, zumindest wenn er ans Ziel kommen will, sich von der Sünde auch trennen zu wollen. Und hier vertraue ich wieder auf die Kraft des Geistes Gottes. Er hat die Eigenschaft, uns Christen, so heißt es im Johannesevangelium, Gottes Wahrheit vor Augen zu stellen, also wie den Vorhang wegzunehmen, zu öffnen. Und wenn er das tut, dann merken wir das, dass Gottes Geist selbst hier jetzt etwas anspricht, auch in deinen Gedanken. Und er hat die Kraft, uns zur Bitte um Vergebung zu führen. Dazu nutzt er auch diesen Gottesdienst, bin ich völlig überzeugt. Er benutzt diesen Gottesdienst dazu. Und vielleicht ist es sogar so, dass du gerne das Angebot annimmst, wenn ich es ausspreche. Lass uns mal nachher drüber reden. Oder vielleicht lass uns nachher auch gemeinsam, nach Ende dieses Gottesdienstes, gemeinsam so für Gott kommen und die Bitte um Vergebung vor ihm aussprechen. Drei Grundlehrregeln. Behalte das Ziel, behalte Christus zentral im Blick. Leg ab, was dich unnötig belastet. Achte auf die süßliche Verführung der Sünde. Und über diese Grundregeln hinaus hat der Hebräerbrief noch etwas anderes in unserem Text hier mit drin. Er hat noch ein unterstützendes Element, will ich mal sagen. So würde ich es zumindest sehen. Ein unterstützendes Element für unseren Kampf. In Vers 1 heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Das ganze Kapitel vorher, Kapitel 11, hat er von Persönlichkeiten berichtet, von Männern und Frauen aus dem Alten Testament aufgezählt, die geprägt durch den Glauben an Gott gehandelt haben. Und zuallermeist werden im Leben herausfordernde Situationen kurz genannt, kurz geschildert, in denen sie zum Glauben, am Glauben an zu Gott festgehalten haben. Ich will da niemanden einzeln herausstellen, weil das wird es verschieben. Dieses Kapitel 11, das entfaltet seine Wirkung erst, wenn man es im Zusammenhang liest. Das war nicht nur einer, sondern es ging tap, 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 tap. Das wird vor Augen gestellt. Aber ich lade ein, lies es mal selbst. Du wirst das selbst spüren, welche Power da entgegenkommt. Eine Power, also eine Kraft Gottes, die gewirkt hat im Menschen, die Menschen durchgetragen hat, die Menschen auf einen neuen Weg gestellt hat. Das sind so etwas, um das Bild von dem Wettkampf zurückzukommen, wie unterstützende Fans am Rande, die deinen Lebenslauf begleiten. Ich weiß nicht, wer von uns Läufer ist. Raphael weiß ich und Frank auch ein bisschen, ja. Aber richtig im Verein Läufer ist, so Mittelstreckenläufer. Ich war das mal eine Runde Mittelstreckenläufer. Und dann war das bei Wettkämpfen so, dann standen am Rande standen dann andere Leute und die feuerten mit. Und das macht einfach was aus. Wenn ihr die Berichte von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft gesehen habt, die haben immer auch erzählt, die Athleten von diesem Stadion, was da war und den vielen Leuten, die gefeuert haben, die gerufen haben, die geklatscht haben, die sie unterstützt haben, die sie aufgebaut haben. Also Läufer, Wettkämpfer wissen, was das ausmacht, dass andere da sind, sie unterstützen. Und in dieser Folge dürfen Christen auch ihr Leben gestaltet wissen. So beschreibt es der Hebräerbrief. Das sind viele Zeugen, viele Unterstützer da in der Geschichte schon gewesen, die Gottes Wirken, Gottes Kraft so erfahren haben, dass sie dich, für dich Unterstützer sein können. Ja, mehr noch. Das ist nicht nur damals in der Geschichte so gewesen, sondern das macht Gott, setzt Gott bis heute sofort. Gott baut durch die Gemeinde auch weiterhin solche Zeugen auf. Und die Gemeinde, sie trägt etwas aus für dein und mein Leben als Christ. Ich bringe abschließend nochmal so ein Beispiel aus dem Sportbereich. Und zwar jetzt nicht von der Weltmeisterschaft in London, aber von dem Marathonlauf in London. dass ein Läufer so kurz vor dem Ziel am Marathonlauf und plötzlich merkt man, er wird langsamer. Sein Fuß knickt ein bei jedem Schritt. Er will sich auf den Boden legen und aufgeben. Und die Kameras fixieren darauf und zeigen so sein schmerzverzerrtes Gesicht. Der Mann ist am Ende. Der kann nicht mehr. Jede Faser seines Körpers brennt quasi von Schmerz am Ende dieses Marathonlaufes. Und dann sieht man, wie so zwei Läufer kommen und ihn einholen. Und die packen ihn unterwegs mit. Unterm Arm. Die helfen ihm auf. Er sagt immer wieder zusammen, aber die helfen ihm auf. Und je weiter sie kommen, die schleppen ihn mit, merkt man, er kann jetzt einen Fuß aufsetzen, noch, und dann setzt er wieder zusammen, bricht er wieder zusammen. Sie helfen, halten ihn, nehmen ihn hoch und so langsam kommt auch dieser Marathonläufer wieder in den Tritt. Er macht eigene Schritte, jedes Mal ein paar mehr und schließlich beginnt er wieder zu laufen, dem Ziel entgegen. Und er kommt bei den 42, so viel Kilometer, kommt er an. Ich empfinde das so ein wunderbares Beispiel aus diesem Frühjahr 2017. Ein wunderbares Beispiel für den Wert der Gemeinde. Wie die Läufer, die unterstützend eingreifen. So ist Gemeinde aufgebaut. Nicht vergeblich gebraucht die Bibel für Gemeinde auch den Begriff des Körpers, bei dem einer den anderen unterstützt, heißt es dann. Und das gibt es nicht im Fernsehgottesdienst. Das gibt es nur live. Das gibt es nur, wenn man an Gemeinde teilnimmt, sie erlebt, einander so aufzuhelfen. Das gibt es nur im direkten Umgang miteinander. Und das geht nur in der Gemeinschaft der Christen untereinander und mit Christus. Das ist ein Schatz, den du und ich gar nicht genügend pflegen können. Weil es vermag, uns aufzuheben, wenn wir nicht mehr können. Wir werden gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und ich finde, auch im Abendmahl kommen viele dieser Elemente, von denen ich heute Morgen gesprochen habe, die finden sich dort wieder. Da kommt zunächst einmal Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der ist nicht nur auf diese Welt gekommen, sondern ist am Kreuz auch für uns gestorben. Er hat das auch vollendet. Es ist vollbracht, sagte Jesus. Hebräerbriefschreiber sagt, nun schau auf ihn, fixier dich auf ihn. Abendmahl gemeinsam feiern ist etwas, sich auf Christus fixieren. Nochmal ganz anders als nur mit Worten. Schmecken. Aber du feierst Abendmahl auch nicht alleine, sondern wir feiern Abendmahl als Gemeinde. Das sind die da, die unterstützen. Die da, die Christus selbst als Glieder hat, bestimmt hat, die dir unter den Arm greifen können, ja, denen du unter den Arm greifen kannst. Und so stehen wir gemeinsam da und sagen, Christus, so sind wir vor dir. Und wir erbitten von dir, dass deine Kraft in unser Leben wirkt. Bist du dabei heute Morgen? Ich lade dich ein. Wenn du diesen Glauben hast an Christus und dich auf ihn fixieren möchtest,